Willkommen zu den Tagesthemen mit diesem Start ins super Landtagswahljahr. Ja, und was für ein Start. Man braucht eigentlich keinen Krimi mehr, wenn man diese Landtagswahl hat. Die Grünen schaffen eine fulminante Aufholjagd, die vor einem halben Jahr noch niemand für möglich gehalten hätte. Der Ausgang dieser Wahlnacht dürfte auch die Bundespolitik in Berlin, allen voran die Kanzlerpartei, alles andere als belanglos finden. Darauf kommen wir später. Und der Wahlabend in Baden-Württemberg bringt weitere bemerkenswerte Erkenntnisse. Deshalb wollen wir uns einen frischen Überblick verschaffen mit Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio in Stuttgart. Jörg, tja, mit welchem Ergebnis endet diese erste Wahl 2026?
Ja, es ist noch etwas mehr als eine Handvoll Stimmbezirke von 11.000 und die ausgezählt werden. Wie endet die Wahl? Die Frage kann ich gar nicht so leicht beantworten, weil wir zwar Zahlen haben in der Hochrechnung, die hier unten in dieser Zeile ziemlich sicher dem späteren vorläufigen Endergebnis entsprechen werden. Danach sind die Grünen mit 30,3 vor der CDU mit 29,7, 0,6 Punkte Vorsprung. Vielleicht tut sich da noch etwas um ein Zehntel. Wenn man allerdings jetzt in den Landtag schaut, dann kann es rechnerisch trotz dieses Vorsprungs von ungefähr einem halben Prozentpunkt durchaus sein, dass sich das nicht in Mandaten abbildet. Das hat damit zu tun, dass durch Überhang- und Ausgleichsmandate nicht ganz absehbar ist, wie die Sitzverteilung am Ende wirklich ist. Die eine Möglichkeit ist diese, und man muss jetzt wirklich nur auf die Zahlen unten links gucken. Grüne 57, CDU 56 Mandate. Das ist im Moment der Rechenstand. Denkbar ist aber auch, dass der Landtag einen Sitz kleiner wird und dieser Sitz ausgerechnet den Grünen weggenommen wird, dann wäre dort ein Gleichstand. Und dann hätten wir eine interessante politische Situation, die wir so noch nicht hatten. Wir hatten mal was Ähnliches in Hessen, aber da war auch zahlenmäßig der Vorsprung kleiner. Dann, ja, ist das ein politisches Verhandlungsgeschick, um zu klären, wie es dann weitergeht. Mhm.
Jörg, es war die erste Wahl seit dem Start der schwarz-roten Bundesregierung. Für die SPD endet sie nur knapp über der 5-Prozent-Hürde. Wie viel Bundespolitik steckt in diesem Ergebnis?
Ja, das ist ein starker bundespolitischer Sturm, der die SPD hier in Baden-Württemberg getroffen hat. Ich zeig mal, dass das gar kein Einzelfall mehr ist, sondern dass die Lage der SPD nach den Landtagswahlen mittlerweile, das sind die hellroten Flecken im Osten und Süden der Republik, so ist, dass die Partei durchgängig einstellig ist. Im Norden und Osten hat sie durchaus auch eine 3 vorne. Aber das hier ist ja fast die Hälfte der Republik, was die Einwohner angeht. Und das hat damit zu tun, wen die Partei noch erreicht und wen sie nicht mehr erreicht. Ich habe hier mal für die verschiedenen Wählergruppen aufgezeichnet, insgesamt knapp 6%, minus 5 Punkte ist der Unterschied. Das ist auffällig, dass vor allem hier bei den Rentnern minus 7 die stärksten Verluste sind. Da hat die SPD mit der Rentenreform viel politisches Kapital für eingesetzt und bekommt diese Quittung dafür. Und wenn wir uns die Gruppe angucken, für die die Partei mal gegründet worden ist, die Arbeiter, das ist die Kurve der letzten 25 Jahre in Baden-Württemberg. 4% der Arbeiter haben jetzt noch die SPD gewählt. Und wenn man dann jetzt noch nachfragt, was stört euch eigentlich an der Partei? Welchen Blick habt ihr auf das, was die da in Berlin machen? Dann versteht man das vielleicht besser. 60% fast sagen, sie kümmert sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen. Fast genauso viele setzt sich zu wenig für die arbeitende Mitte ein. Da hat die SPD erkennbar ein großes strategisches Problem.
Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio in Stuttgart. Wir sagen herzlichen Dank. Lange sah es so aus, als wäre der CDU-Sieg sicher. Alle Umfragen, ja, sagten Spitzenkandidaten Manuel Hagel sei vorn. Aber jetzt liegen die Grünen, wie gerade gesehen, wenn auch knapp vorne. Was ist da passiert? Vor einer guten Stunde konnten wir mit dem Spitzenkandidaten der CDU, eben Manuel Hagel, sprechen. Guten Abend, Herr Hagel.
Guten Abend.
Mit 28 Jahren Generalsekretär der Südwest-CDU, mit 33 Fraktionschef im Landtag, mit 37 nun wohl eher nicht der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik. Oder doch? Wie geht's Ihnen? Haben Sie noch einen Restfunken Hoffnung?
Also ich bin ja Christ und für Christen zählt immer die Hoffnung, aber es ist natürlich ein Abend mit gemischten Gefühlen. Wir haben 5-6% zugelegt, wir haben fast alle Wahlkreise in Baden-Württemberg gewonnen. Das ist natürlich was, worüber wir uns freuen und sind zutiefst dankbar unseren Wählerinnen und Wählern. Aber unser klares Ziel war deutlich, stärkste politische Kraft in Baden-Württemberg zu werden und eine CDU-geführte Landesregierung zu bilden. Dieses Ziel haben wir offenbar heute Abend nicht erreicht und das ist eine Niederlage.
So, und die Frage ist, zumindest bei uns, sicherlich auch bei Ihnen, warum? Woran hat es gelegen? Sie waren weitaus weniger beliebt im Ländle als Cem Özdemir, wirkten auf manche etwas blass, so hieß es. Kann man am Ende vielleicht auch einfach sagen, Sie waren zu jung und haben so zu viel gewollt?
Ich glaube, im Alter hat das gar nichts zu tun. Weiß nicht, ob Sie Otto Rehhagel kennen. Der hat nämlich mal gesagt, er kennt keine jungen und keine alten Spieler, sondern nur gute und schlechte. Und was für einen Fußball gilt, das ist vielleicht in der Politik auch ganz, nicht so ein ganz schlechter Ratgeber. Aber wir haben in den letzten Wochen natürlich eine starke Mobilisierung erlebt auf der linken Seite, jenseits der politischen Mitte. Das hat dazu geführt, dass die Linke nicht im Landtag sind. Es hat dazu geführt, dass die SPD jetzt im Grunde bis auf den Knochen leider Gottes abgenagt ist mit 5,5%. Das ging alles 1:1 zu den Grünen. Und das ist auch sicherlich das Ergebnis einer Schmutzkampagne, die geführt worden ist, die mir und meiner Familie in den letzten Wochen viel zugemutet hat. Aber für uns gibt es nichts zu jammern. Es gibt auch nichts zu klagen. Es galt immer Demut im Sieg und Größe in der Niederlage. Und so machen wir das auch heute Abend.
Weil Sie diese Kampagne, von der Sie gerade gesprochen haben, ja offensichtlich auch persönlich genommen haben und Sie ja auch weiter mit den Grünen zusammenarbeiten werden, können Sie es den Grünen verzeihen, dass es eine Grünen-Bundestagsabgeordnete war, die das verhängnisvolle Video mit den fragwürdigen Aussagen über die Schülerin ausgegraben hat?
Schauen Sie, wir sind ja die Partei von Erwin Teufel und der hat uns alles immer ins Stammbuch geschrieben. Zuerst kommt das Land, dann die Partei, dann die Person. Aber natürlich stimmt's, da ist viel Vertrauen und viel Porzellan zerstört worden in den letzten Wochen dieses Wahlkampfs. Und der Auftrag zur Bildung einer Landesregierung, der liegt nicht bei uns. Der liegt Stand jetzt bei Bündnis 90 den Grünen. Ich gratuliere den Grünen, auch Herrn Özdemir, zu diesem Wahlerfolg. Aber es ist Ihr Auftrag, eine Landesregierung zu bilden, nicht der unsere.
Heißt was?
Das heißt, dass die stärkste politische Kraft im Landtag den Auftrag hat, eine Regierung
theoretisch
zu bilden.
Theoretisch verstehe ich das, aber das heißt ja auch letztlich, okay, wie wir antworten, das gucken wir noch mal, oder?
Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ganz ehrlich, wir haben weder ein Angebot bekommen vom Bündnis 90 den Grünen, wir können dieses Wahlergebnis jetzt die wenigen Stunden, die es jetzt auf dem Tisch liegt, und ich kann jetzt ja keine Koalitionsverhandlungen führen.
Nein, das
wir als CDU Baden-Württemberg, wir sortieren uns, wir machen das mit klarem Kopf und mit klarem Kurs. Am Montagabend kommt der CDU-Landesvorstand zusammen, am Dienstag die CDU-Landtagsfraktion. Wir haben Wahlkampf gemacht und stehen für Inhalte. Diese Inhalte sind uns wichtig, sie bleiben uns wichtig, für diese Inhalte stehen wir. Da haben wir den Auftrag unserer Wählerinnen und Wähler erhalten und vor wenigen Tagen ist ja der Ländersurvey veröffentlicht worden, der die sozusagen Wahlprogramme der Parteien vergleicht. Da haben die Grünen eine überdeutliche Übereinstimmung mit der Linkspartei und erst sehr, sehr, sehr nachrangig mit uns als CDU. Und so viel kann ich mit Sicherheit sagen, dass meine christdemokratische Partei für eine linke Politik sicher nicht zur Verfügung stehen wird.
Ihr Landesverband hat einen Kanzler Merz vielleicht so sehr herbeigesehnt wie kein anderer. Wie sehr hat die aktuelle Unzufriedenheit vieler mit diesem, die quatschen da auf Bundesebene nur, die handeln gar nicht, die versprechen viel, die lösen es nicht ein. Wie sehr hat Ihnen das in Baden-Württemberg womöglich geschadet?
Gar nicht. Wir hatten Rückenwind der Bundesregierung. Wir haben Rückenwind von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Er war mehrfach bei uns im Wahlkampf auch im Einsatz. Von daher hat uns diese Bundesregierung und auch unser Bundeskanzler geholfen.
Gut. Und weil es ja also theoretisch, möglicherweise auch praktisch nur auf eine Koalition mit Grünen und CDU hinauslaufen kann, weil niemand mit der AfD koalieren möchte, nochmal die Frage. Wie weiter mit den Grünen, die einen extrem breiten Rücken haben werden? Wie weiter mit einem extrem möglich präsenten grünen Ministerpräsidenten Cem Özdemir? Wo sehen Sie da Ihre Rolle? Eine persönliche Frage.
Schauen Sie, ich war Spitzenkandidat meiner Partei. Auf dem Wahlzettel ist Manuel Hagel auf Platz 1 gestanden. Ich stand auf dem Wahlplakat mit Name und Gesicht. Die Entscheidungen wurden von mir getroffen in diesem Wahlkampf. Und deshalb ist es ja auch meine persönliche Verantwortung, dieses Wahlergebnis. Und diese Verantwortung, die werde ich tragen. Und die nächsten Schritte, die besprechen wir am Montag im CDU-Landesvorstand und am Dienstag in der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion.
Ist angekommen. Herzlichen Dank, Manuel Hagel, CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen. Schönen Abend. Alles Gute.
Also Manuel Hagel gratuliert den Grünen schon mal. Schaffen die Grünen also noch den unerwarteten Erfolg im Ländle? Wird ausgerechnet wieder ein Grüner Verantwortung für ein Land übernehmen, in dem der Wohlstand von den krisengeschüttelten Autobauern abhängt? Bis zu 67.000 Arbeitsplätze fallen in der Region in den kommenden Jahren weg, laut einer Studie des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums. Also liegt eine große Aufgabe vor der künftigen Regierung. Aber erstmal Jenny Rieger über diesen Abend in Stuttgart.
Langsam wühlt er sich durch die jubelnden Massen, genießt sichtlich das Bad in der Menge. Cem Özdemir, grüner Spitzenkandidat und nach dem heutigen Wahlergebnis aller Wahrscheinlichkeit nach neuer Ministerpräsident Baden-Württembergs. Seinen Wahlsieg begeht er mit einem Versprechen.
Wir haben viele Erwartungen geweckt bei den Menschen in Baden-Württemberg, dass es ums Landeswohl gehen soll, nicht ums Parteiinteresse. Daran habe ich nichts zurückzunehmen. So möchte ich das Land führen.
Das Landeswohl in einem von der Automobilkrise gebeutelten Baden-Württemberg ist es vor allem eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, die sich viele Wählerinnen und Wähler erhoffen. Lange hat die CDU deswegen geglaubt, mit ihrer Wirtschaftskompetenz das Rennen für sich entscheiden zu können. Aber am Ende hat es wohl nicht gereicht.
Natürlich sind wir enttäuscht. Was soll denn da auch anders sein? Da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Wir haben je nach Hochrechnung 5-6% gewonnen als CDU Baden-Württemberg. Und doch nicht das gewonnen, was wir wollten. Wir wollten stärkste politische Kraft werden.
Als drittstärkste Kraft zieht die AfD in den Stuttgarter Landtag ein, wenn auch ohne ihren Spitzenkandidaten Markus Frohnmeier. Der wird wieder nach Berlin zurückkehren, sitzt dort für die AfD im Bundestag. In Stuttgart erzielt die AfD heute ihr bislang höchstes Ergebnis einer Landtagswahl im Westen Deutschlands.
Wir stehen stabil bei 18% und wir haben uns verdoppelt. Das ist ein großer Erfolg für unsere AfD, währenddessen alle anderen Parteien teilweise sogar aus dem Landtag geflogen sind.
Aus dem Landtag geflogen ist die FDP. Erstmals in ihrer Geschichte schaffte sie es in ihrem Stammland Baden-Württemberg nicht ins Landesparlament. Ebenfalls an der 5%-Hürde scheiterte die Linke. Einen herben Absturz muss die SPD hinnehmen. Sie hat ihr Ergebnis der vorangegangenen Landtagswahl halbiert, erreicht kaum mehr als 5%. Ein dramatisches Signal auch für die schwarz-rote Koalition in Berlin. SPD-Spitzenkandidat Stoch kündigt noch am Abend seinen Rücktritt an.
Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, möchte ich euch um Verständnis bitten, dass ich diese Aufgaben zukünftig nicht mehr wahrnehme. Aber ich werde immer Teil dieser Mannschaft sein.
Egal wie eng Grüne und CDU am Ende der Auszählungen beieinander liegen, spannende Sondierungsfragen wird das Ergebnis nicht aufwerfen. Denn eine Zusammenarbeit mit der AfD hatten alle Parteien bereits im Vorfeld der Wahl ausgeschlossen. Es wird also wohl weitergeführt, was auch in den vergangenen 10 Jahren Bestand hatte. Eine grün-schwarze Landesregierung, wohl mit einem neuen Namen an der Spitze, Cem Özdemir.
Die Wahl in Baden-Württemberg ist die erste von insgesamt 5 Landtagswahlen in diesem Jahr und sie setzt also den Ton. Das Interesse auch in der Bundespolitik ist dementsprechend groß, besonders bei der CDU. Ein Wahlsieg in Baden-Württemberg sollte die Stellung auch von Friedrich Merz als Parteichef und Kanzler stärken. Das klappt sehr wahrscheinlich nicht. Diese Wahl dürfte auf jeden Fall bis in die Hauptstadt wirken. Welchen Reim sich die Spitzenpolitik dort auf die Zahlen des Abends macht. Das fasst jetzt einmal Demian von Osten zusammen.
Lange Gesichter bei den Vertretern der Regierungsparteien in Berlin. Ob SPD oder CDU, die Stimmung mehr als verhalten. Die CDU hat zwar Stimmen dazu gewonnen, ihr Wahlziel hat sie aber offenbar verfehlt.
Wir hätten die Wahl gerne gewonnen. Ich wäre hier jetzt gerne eingeladen worden als Wahlsieger und hätte gerne Herrn Manuel Hagel gratuliert. Dies sieht jetzt anders aus.
Das könnte aber nicht nur am Kandidaten liegen, sondern auch an der Enttäuschung über die Bundespolitik. 78% der Menschen finden, die CDU habe vor der Bundestagswahl vor einem Jahr viel versprochen, aber wenig gehalten. Der Fraktionschef widerspricht.
Die Koalition in Berlin arbeitet, sie kommt zu Ergebnissen. Wir wissen aber auch, es reicht noch nicht. Es ist im Alltag noch nicht genug spürbar von dem, was wir hier entscheiden.
Besonders gebeutelt die SPD, eine Regierungspartei auf Bundesebene, die es nur noch ganz knapp in den Landtag von Baden-Württemberg schafft. 59% finden, die SPD kümmere sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten. Widerspruch der Parteichefin heute.
Es ist natürlich ein großes Interesse bei den Themen, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sind. Und die haben wir ja auch gesetzt in diesem Wahlkampf. Wir sind damit aber nicht durchgekommen.
Durchgekommen sind die Grünen mit ihrem Kandidaten. Jubel auch hier in der Berliner Parteizentrale über die Aufholjagd von Cem Özdemir. Man blickt hier aber schon auf die nächsten Wahlen dieses Jahr.
Dieses Ergebnis bringt uns so einen Rückenwind, nicht nur für Hessen, für Rheinland-Pfalz, für Sachsen-Anhalt, für Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, sondern für die ganze Partei Bündnis 90 Die Grünen. Die Grünen, mit denen ist zu rechnen in diesem Land.
Für die AfD war Parteichefin Alice Weidel extra nach Stuttgart gereist. Sie wirbt indirekt für mehr Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD, was die CDU jedoch kategorisch ausschließt.
Wir sehen den Wählerwillen nicht repräsentiert. Die Wähler wählen konstant eine Mitte-Rechts-Regierung. Und das wird ignoriert.
Am Montag kommen die Parteigremien zusammen zur ersten Wahlanalyse. Vor allem bei der schwarz-roten Koalition müssen sie wohl genau hinschauen.
Und damit zum Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, von dem wir noch ein bisschen genauer wissen wollen, wie dieses Ergebnis aus Berliner Sicht einzuschätzen ist. Markus, was heißt das nun alles für die Bundesregierung?
Ja, vor allen Dingen, dass das ein Fehlstart war in dieses starke Wahljahr mit 5 Landtagswahlen. Das hatte man sich in der Regierungskoalition anders vorgestellt. Allen voran natürlich die Union, die einfach fest davon ausgegangen war, dass sie in Baden-Württemberg gewinnen wird. Die SPD wusste, das wird schwer, aber wenn man das sozusagen kombinieren konnte und vielleicht bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in 2 Wochen das Ganze dann andersrum ausgeht, dann war die Erwartung, dass man dann ja im Prinzip signalisieren kann, die Regierung ist sozusagen jetzt in der Spur. Es hat am Anfang ein bisschen Probleme gegeben, aber jetzt widmet man sich den Reformen und kommt sozusagen in den Arbeitsmodus. Und dieses Ergebnis ist natürlich das genaue Gegenteil. Die Union, die CDU, hat es nicht geschafft, den Ministerpräsidenten zu stellen. Und für die SPD ist es wirklich ein katastrophales Ergebnis, haarscharf über der 5%-Hürde.
Tja, für die SPD hätte es wirklich kaum bitterer kommen können. Was kann denn die SPD aus diesem Ergebnis, immer die tolle Frage, ne, noch lernen?
Ja, das ist eine gute Frage, denn im Prinzip hat sie ähnliche Ergebnisse ja schon eine ganze Reihe bekommen und ist immer dann weiter in der Analyse. Heute Abend haben wir auch in den Nachwahlbefragungen, die wir gesehen haben, eben klare Hinweise darauf bekommen. Zum Beispiel, dass eben die Wähler sagen, die SPD macht Politik zu stark für Bürgergeldempfänger und nicht genug für Menschen, die in Berufen arbeiten oder einen Arbeitsplatz haben, wo sie eben niedriges Gehalt nur bekommen. Und das ist ein ganz klarer Hinweis. Die Frage ist, wird das eine Folge haben? Im Prinzip muss die SPD jetzt noch stärker vielleicht als zuvor überlegen, was ist ihre Rolle, für wen möchte sie Politik machen und wird sie sich jetzt eher auf den linken Kurs bewegen oder doch eher sowas wie eine Agenda 2010 wie einst bei Gerhard Schröder anpeilen? Und das ist etwas, was diese Partei, wenn man das so polarisiert fragt, natürlich zerreißen kann, was nicht einfach ist. Aber man sieht sozusagen, da in der Mitte stehen zu bleiben, da wo viele Menschen sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die SPD so wählen kann und will. Und in Baden-Württemberg waren es nicht viele, die es getan haben. Das ist etwas, was eine große Herausforderung natürlich für diese alte und auch stolze Partei ist.
Die AfD hingegen kann zufrieden sein, Stichwort Verwandtenaffäre.
Also die AfD hat die prozentual stärksten Zugewinne gehabt, sagt deswegen, sie ist sozusagen auch ein ganz großer Wahlgewinner, kann man arithmetisch so sehen. Wenn man sich aber auch in der Partei umhört, dann gibt es da auch schon viele Stimmen, die sagen, da sind wir zum einen mit einem blauen Auge davon gekommen, die Vetternwirtschaftsaffäre hätte noch viel stärker schaden können. Und dann hört man auch sehr starke Kritik am Spitzenkandidaten, an Markus Frohnmeier, der ja nicht mal für den Stuttgarter Landtag kandidiert hat, der nicht auf dem Wahlzettel heute überhaupt stand, der gesagt hat, ich komme, wenn ich Ministerpräsident werde, ansonsten bin ich ganz schnell wieder weg und eben in der AfD-Fraktion hier in Berlin. Also das ist durchaus etwas, was man nach außen sagt. Natürlich, wir haben gewonnen und wir haben ein starkes Ergebnis bekommen, aber intern gibt es schon Kritik. Und auch wenn man das vergleicht mit dem, was der Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Markus Frohnmeier, selber ausgegeben hat, der ja gesagt hat, 20% plus X, vielleicht sogar 25% wären drin, dann ist das Ergebnis stark, aber bei weitem nicht das, was man eben auch für möglich gehalten hätte.
Zum Abschneiden von Cem Özdemir, der sich ja sehr distanziert hat im Wahlkampf von den Bundesgrünen. Trotzdem, wird sein Abschneiden den Bundesgrünen einen Schub geben?
Ich glaube, das wünscht man sich generell, aber wenn man genauer dann hinschaut, dann sieht man zwei Dinge. Diese Wahl haben nicht unbedingt die Grünen gewonnen, sondern vor allen Dingen Cem Özdemir. Und davon hat man eben nicht so viele bei den nächsten Landtagswahlen. Also die Person war hier der starke Faktor und nicht unbedingt nur die Grünen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist das, was in Baden-Württemberg funktioniert hat. Dieser, sag ich mal, sehr klare Realo-Kurs, der ist vielleicht bei anderen anstehenden Wahlen, zum Beispiel bei der Wahl, die es auch noch gibt hier in Berlin, vielleicht auch nicht unbedingt der richtige. Also man wird natürlich bei den Grünen versuchen, daraus zu lernen. Aber ich glaube, das Modell Özdemir, das war eben auch ein sehr starkes Modell Baden-Württemberg.
Vielen Dank für diese Einschätzung am späten Abend, Markus Preis in Berlin. Dankeschön.
Gerne.
Zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nun die Meinung der Chefredakteurin des Südwestrundfunks, Franziska Roth.
Es bieten sich an diesem Abend viele schlechte Wortspiele zum Abschneiden der CDU an. Vom verhagelten Wahlkampf oder vom Hagelschaden. Zufrieden dürfte jedenfalls in der Union heute niemand sein. Jahrelang lag die CDU in Baden-Württemberg in Umfragen deutlich vorn. Der Plan war simpel. Geräuschlos bis zum Wahltag durchgleiten. Die Themen passten, Wirtschaft, innere Sicherheit, klassische CDU-Felder. Spitzenkandidat Manuel Hagel sollte Aufbruch verkörpern. Mit genug Law and Order fürs konservative Lager. Der Tisch war gedeckt. Doch die CDU spielte ihr Blatt schlampig aus. Die Kampagne zu siegessicher und erwartbar. Schwach gegen einen Cem Özdemir, der sich als staatsmännischer Landesvater inszenierte. Hagel fremdelte mit dieser Rolle, stolperte in Fettnäpfchen, wirkte streckenweise unsouverän verkrampft. Es war ein extremer Personenwahlkampf. Doch Landespolitik ist mehr als ein Charisma-Casting. Dass der Vorsprung dahinschmolz, hat auch mit Berlin zu tun. Wer lautstark Reformen ankündigt, muss liefern. Sonst wirkt jeder Wahlkampf wie ein Versprechen auf Kredit. Dass die SPD am Wahlabend sogar um den Einzug in den Landtag bangen musste, ein weiterer Schlag ins Gesicht der Koalition in Berlin. Das Wahlergebnis, weit weg vom Bundestrend, zeigt auch, Grün funktioniert in Baden-Württemberg. Allerdings anders, als viele in Berlin sich das vorstellen. In Stuttgart regiert kein Szenemilieu, sondern Pragmatismus, Wirtschaftsnähe und Kontinuität statt Aufbruchsrhetorik. So jedenfalls wollen die Südwestgrünen gesehen werden und gehen damit auf maximale Distanz zur Mutterpartei. Rückenwind für die Bundesgrünen ist aus Stuttgart nicht zu erwarten. Der Südwesten wählte heute keine grüne Bewegung, er wählte ein bewährtes Modell.
Die Meinung von Franziska Roth. So, und wir wechseln nochmal das Thema und schauen in den Iran. Während dort heute die Angriffe Israels und der USA weitergingen, hat der sogenannte Expertenrat eine neue oberste Führung gewählt. Welchen Einfluss das auf den weiteren Kriegsverlauf haben wird, ist wie so vieles in diesem Krieg schwer absehbar. US-Präsident Trump hat schon verlauten lassen, dass sich ein oberster Führer im Iran ohne US-Zustimmung nicht lange halten würde. Gabriele Dunkel.
Er ist das neue geistliche Oberhaupt des Iran, Mojtaba Khamenei, Sohn des getöteten Ali Khamenei. Am späten Abend kommt die Nachricht, Regimeanhänger feiern das, wie dieses Handyvideo zeigen soll. Der Morgen hatte mit dichten Rauchwolken über Teheran begonnen, das Scharan-Öldepot im Nordwesten Teherans nach den israelischen Angriffen. Es gilt als eine der größten Treibstofflager und Verteilungsanlagen der Stadt und wurde schwer getroffen. Den ganzen Tag ziehen Rauchschwaden über die Stadt, der schwarze Ruß überall. Behörden rufen die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Revolutionsgarden bestätigen den Angriff auf die Energieinfrastruktur und drohen mit Gegenschlägen. Unsere fähigen Streitkräfte, die mächtigen Streitkräfte der Islamischen Republik, sind vollständig darauf vorbereitet, mindestens 6 Monate lang einen intensiven, umfassenden Krieg in dem derzeitigen Tempo zu führen. Die Unsicherheit, wie es weitergeht, macht vielen Iranern, auch Reza, große Sorgen. An die Zukunft zu denken, ist beängstigend. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was passieren wird, nicht einmal, was morgen oder in einer Stunde mit uns passieren könnte. Niemand weiß irgendwas. Das Internet ist nach wie vor abgeschaltet, es gibt kaum Informationen. Allen geht es schlecht. Alle sind verzweifelt, weil wir nichts tun können. Wir können nicht aus dem Haus gehen und wir sitzen alle nur zu Hause rum. Der Iran attackiert weiter die Nachbarstaaten. Das Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens veröffentlicht diese Bilder. Sie sollen das Abfangen und Zerstören iranischer Drohnen zeigen. In Kuwait ist ein Behördengebäude bei einem mutmaßlich iranischen Angriff getroffen worden. Hier Handyvideos aus der Nacht. Laut Verteidigungsministerium hat die Luftabwehr 3 Raketen abgefangen. Durch herabfallende Trümmerteile seien weitere zivile Einrichtungen beschädigt worden. Im Libanon greift die israelische Armee weiter Ziele an. Dort wurde dieses Hotel in Beirut getroffen. 5 ranghohe Kommandeure der Revolutionsgarden sollen nach israelischen Militärangaben getötet worden sein. Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als 100 Angriffe gegeben. Ziele seien Waffenlager und Kommandozentralen gewesen. Israel ist weiter unter Beschuss aus dem Iran. Mehrere Raketen sollen abgefangen worden sein. Eine Rakete schlug in einer Tankstelle ein. Die entstandenen Schäden sollen nach israelischen Angaben auf Streumunition hinweisen, die für Zivilisten als besonders gefährlich gilt. Mehrere Menschen seien verletzt worden.
Nochmal ins Inland. Gegen 19 Uhr haben viele Menschen im Westen Deutschlands wirklich gestaunt. Davon ist ganz schwer auszugehen. Ein heller Himmelskörper war zu sehen, wie sich kurz später herausstellte, ein Meteorit. Er schaffte es durch die Atmosphäre und verglühte dort. Zahlreiche Notrufe gingen ein in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Koblenz haben die Meteoritenteile ein Hausdach beschädigt. Verletzt wurde niemand. So, und wir schauen jetzt auch noch mal gen Himmel, aufs Wetter nämlich. Liebe Pilar Bossmann, was bringt die neue Woche?
Die bringt jetzt erstmal noch frühlingshafte Temperaturen, aber es wird dann Stück für Stück auch ein bisschen wechselhafter. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen ja doch sehr ruhiges Wetter. Wir lagen unter Hochdruckeinfluss und wir sehen es hier auch so in Mitteleuropa ist, was strömungstechnisch angeht, erstmal gar nicht so viel los. Und wir hatten auch eine sehr milde Luftmasse und das Hoch, das zieht jetzt weiter nach Osten hinweg und dann kommt von Nordwesten her immer mehr Tiefdruckeinfluss auch zu uns. Da kommt mal so ein bisschen Bewegung wieder in die Atmosphäre und dann wird es bei uns einerseits wechselhafter, es wird wolkenreicher. Es kommen dann auch so ein paar Regenschauer, vielleicht auch mal ein Gewitter. Und vor allem, wir sehen es auch hier an den Farben, es wird ein bisschen kühler werden. Da ist es dann nicht mehr ganz so gelb und orange, wie wir es jetzt in den letzten Wochen so hatten, sondern da mischt sich wieder ein bisschen grün mit dabei. Aber die Temperatur ist trotzdem immer noch verhältnismäßig zu hoch für die Jahreszeit. Heute Nacht ist es verbreitet, teilweise sternklar. Im Osten sind auch ein paar lockere Wolken unterwegs. Teilweise bildet sich heute Nacht auch noch mal ein bisschen Nebel. Der muss sich morgen früh dann erst einmal auflösen. Dann gibt es vor allem im Nordwesten und Westen viel Sonnenschein und von Südwesten kommen dann schon die ersten Tiefausläufer zu uns hereingezogen. Da bilden sich dann einzelne Quellwolken, vor allem bevorzugt über dem Bergland. Da kann es dann auch mal für einen Schauer reichen. Heute Nacht gehen die Temperaturen dann zurück auf 7 Grad am Rhein und es gibt noch mal so leichten Frost in manchen Tal- und Muldenlagen, wie zum Beispiel in Franken, aber auch im Sauerland. Morgen tagsüber dann nochmal verbreitet frühlingshaft mild mit Temperaturen meist zwischen 16 und 20 Grad am Niederrhein. An Nord- und Ostseeküste bleibt es ein bisschen kühler, am kältesten bleibt es auf den Nordseeinseln mit 7 Grad. Ja, und auch in den nächsten Tagen geht es dann von Westen her zunehmend wechselhaft weiter. Zunächst in der Südwesthälfte einige Schauer und Gewitter am Dienstag. Das heißt, vor allem in der Osthälfte bleibt es da noch sehr freundlich. Am Mittwoch kommt das Ganze dann ein bisschen weiter in die Mitte voran. Dann gibt es schon häufiger Schauer, auch immer wieder einzelne Gewitter. Aber im Osten wird es dann noch mal bis zu 19 Grad warm. Das wird dann aber auch so ab Mitte der Woche so langsam im Osten ankommen, die kühlere Luft.
Wir sagen herzlichen Dank, Pilar.
Gerne.
Das waren die Tagesthemen zum Auftakt in das Landtagswahljahr. Aktuelle Infos finden Sie natürlich auch auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App. Und wir sind natürlich auch morgen wieder für Sie da, würden uns freuen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.